Hallo und herzlich willkommen im Textkomplizin-Podcast. Mein Name ist Sandra Prestrich und gemeinsam lösen wir jedes Textproblem. Denn du bekommst von mir verboten gute Tipps für deine Marketingtexte, jede Menge Wissen aus Texterhandwerk und Verkaufspsychologie und wirst dadurch Folge für Folge verstehen, wie dieses Verkaufen mit Worten funktioniert. Und jetzt geht's auch schon los. Ohren auf und viel Spaß beim Zuhören. Für das heutige Interview habe ich mir eine Heldin eingeladen. Maria Aust ist Chefin der Webseitenhelden, einer Agentur für Webseiten und Onlineshops aus Oberursel. Und ich freue mich sehr, mit ihr heute mal über Webseiten und auch über alles, was mit Webseiten zusammenhängt, zu reden. Unter anderem SEO, UX, User Design und auch das Barrierestärkungsfreiheitsgesetz. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, Maria. Schön, dass du heute meine Gästin bist.
Hallo, liebe Sandra. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Fangen wir doch gleich mal an. Was macht denn deiner Meinung nach in 2024 eine richtig gute Website aus?
Also wir machen ja Websites rein für Unternehmen. Deshalb, ich rede immer von unternehmerischen Websites, also als Teil des Marketingmix. Und ich denke, eine richtig gute Webseite in 2024 hilft einfach, Kunden zu gewinnen auf unterschiedlichsten Wegen.
Ja, definitiv, gebe ich dir recht. Also ich glaube, die Website ist einfach die Basis vom Marketing, ne? Ohne Website keine Sichtbarkeit, ohne Sichtbarkeit ja keine Wirkung. Was gehört denn zu einer, ich sag mal, guten Website, wenn wir die jetzt als Basis vom Marketing betrachten? Was gehört denn da dazu? Ist das Design, ist das Technik, ist das SEO, sind das verkaufsstarke Texte? Was alles würdest du da alles als wichtig erachten?
Alles das. Also ich glaube, das Allerwichtigste beim Thema Website ist, sich vorher zu überlegen, wer soll die Webseite wofür benutzen. Viele Webseiten werden erstellt, weil der Chef sagt, die ist jetzt alt, die können wir mal wieder neu machen. Ich finde, wir brauchen mal eine neue Webseite. Das ist in meinen Augen nicht der Anspruch der Webseite, sondern die Webseite, das gibt es diesen alten Spruch, ja, muss dem Fisch, der was, wie war das, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
Genau.
Und das trifft bei der Webseite 100% zu. Also das ist keine Selbstdarstellung des eigenen Unternehmens im Internet, sondern es ist ein Hilfsmittel, damit ein Mensch mit einem Problem einen Mensch mit der Lösung findet. Das ist so meine Definition von Webseite. Also tatsächlich gehört da dazu, bei SEO, also bei Google gefunden zu werden. Mhm. Das ist das Erste. Dazu braucht es auch gute Texte. Es braucht eine gute Struktur, damit ich gerade im Unternehmensumfeld, wir arbeiten viel im B2B-Umfeld, wo es komplexe Produkte gibt, damit derjenige in maximal 20 Sekunden versteht, worum geht's denn hier und wie helfen die mir? Ja, und schick aussehen soll es natürlich auch.
Logisch, also ein bisschen zeitgemäß sollte sie aussehen, aber ich gebe dir recht, aus meiner Sicht, also aus meiner Textersicht, beobachte ich bei vielen Webseiten eigentlich immer wieder den gleichen Fehler, dass Unternehmer sehr stark, sage ich mal, sich auf die Brust trommeln und sagen, wir sind toll, wir sind die Besten und unsere Produkte braucht doch jeder und dass sie eigentlich nicht so richtig verstehen, sich in die Haut des Kunden zu versetzen und sich zu überlegen, was hat er denn eigentlich für ein Problem und wie löse ich das Problem?
Ja, und ich glaube, das ist auch, also da gibt es ja die klassischen Sätze, ja, wir haben 25 Jahre Erfahrung, unser Service ist super schnell oder wahlweise super kompetent.
Und wir heben sie aufs nächste Level.
Ja, genau. Und das erzählen ja auch irgendwie alle so. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass, was eine Webseite schaffen muss, in kurzer Zeit auch Vertrauen zu schaffen. Ja, also wenn ich jetzt im Netzwerktreffen bin oder, keine Ahnung, auf irgendeiner netten Veranstaltung und ein Häppchen futtern gehe, dann mache ich das ja auch und lerne die Person persönlich kennen, wer ist es überhaupt, ja, und will erstmal wissen, ah, wie ist der so drauf, wie tickt der so, und genau das soll eigentlich eine Webseite auch vermitteln.
Eine Website, ja, und ich glaube auch ein Online-Shop, ne, also wenn jemand möchte, dass man im Online-Shop kauft, dann geht es eben nicht nur darum zu sagen, hier sind meine Produkte, die sind toll, kauf die jetzt, sondern auch da ist Vertrauen natürlich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, um ja, die Kunden zum Klicken und zum Kaufen zu bewegen.
Ja, gerade was so Shop-Sachen angeht, also wir machen ja keine Consumer Goods, also keine, ja, also kein B2C, sondern viel B2B, aber auch da geht es ja darum, wenn du einen Shop hast, keine Ahnung, wenn du dein Coaching-Produkt verkaufen willst oder wir haben jemanden, der verkauft Lehrmaterial, da geht es ja auch darum, klarzumachen, was ist eigentlich der Nutzen davon? Also warum soll ich jetzt irgendeinem fremden Menschen Geld geben für ein Produkt? Das ist ja so die Frage, die da eigentlich beantwortet werden muss.
Ja, absolut. Webseiten unterliegen ja auch dem stetigen Wandel. Also wenn wir uns erinnern, in 90er oder 2000er Jahren, wie Webseiten da aussehen und wie sie heute aussehen, liegen ja schon Welten dazwischen. Und natürlich gehst du als Webseitenheldin mit deinem Team und auch ich als Texterin. Wir gehen natürlich auch immer mit den Trends. Wir können gar nicht anders. Wir müssen einfach so ein bisschen die Trends im Online-Marketing auf dem Schirm haben. Und ein aktueller Trend, vielleicht ist Trend das falsche Wort, sondern mehr oder weniger ein Gesetz, was schon so ein bisschen über uns Agenturen und Dienstleistern und auch Unternehmen schwebt, ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Wen trifft das denn alles und ja, für wen ist das überhaupt wichtig? Was bedeutet das, wenn man jetzt mit einer Website am Start ist?
Ja, also das Thema Barrierefreiheit, das ist sehr breit gefächert und das Gesetz ist eigentlich auch nicht neu. Also das gibt es auch schon, ich glaube, seit 2019, also schon ziemlich lange. In erster Linie soll dieses Gesetz oder die Idee dieses Gesetzes ist eigentlich eine Inklusion im Web. Ja, also das heißt, dass wirklich jeder in jeder Art und Weise das Internet benutzen kann. Das ist erstmal die Grundidee und die ist mega gut. Und beim Barrierefreiheit denkt man oft an blinde Menschen. Das sind irgendwie, ich glaube, 5 bis 10% der Bevölkerung. Ich glaube, 5% oder sowas. Aber es sind noch, also die Zielgruppe ist viel größer. Ja, wenn wir überlegen, ich bin jetzt oft im B2B-Bereich und ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber Kunden im B2B-Bereich sind meistens irgendwas über 30, 40, 50, ja, also schon ein bisschen älter. Und da geht es schon los, jeder Zweite, der älter als 30 ist, trägt eine Brille. Ja, also da geht es schon los mit der Sehschwäche, also auch wenn wir noch, wenn das Spektrum sehr weit ist. Dann gibt es aber noch mehr Menschen, also gerade auch die alternde Bevölkerung ist ein Thema. Menschen, die nicht sehr oft im Internet sind und sich deshalb nicht sehr gut und sehr behende mit dem Internet auseinandersetzen. Ja, das Thema auf dem Smartphone irgendwas eintippen. Und es geht nicht nur um die 90-jährige Oma, die jetzt irgendwie das erste Smartphone geschenkt bekommen hat, damit sie mit ihren Enkeln telefonieren kann, sondern es geht um alle Menschen, die das Internet nutzen. Ja, manchmal dann ist irgendwie die Tabelle auf dem Smartphone nicht lesbar, dann kommt irgendwie ein Pop-up oder sowas und dann kannst du das nicht wegklicken. Alles das gehört auch zur Barrierefreiheit. Oder du kannst es nicht lesen, weil die Schrift winzig klein ist und du gerade irgendwie deine Brille nicht dabei hast. Genau, also das alles ist Barrierefreiheit. Von daher ist die Zielgruppe relativ groß. Und es gibt noch einen großen Nutzer vom Thema Barrierefreiheit und das ist Google. Denn auch Google ist ein bisschen blind. Und wenn du deine Website barrierefrei gestaltest, dann gestaltest du sie in 90% der Fälle auch Google-freundlich.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz so ein bisschen rausholen aus der Ecke von nur, ich sag mal, kranken, behinderten, gehandicapten Usern, wirklich ein bisschen den Blick weiten und einfach mal schauen, wer kommt denn da so an Konsumenten? Das sind die Silver Ager, das sind die Best Ager, ne? Also die wirklich gut Geld haben, um es auch im Internet auszugeben. Das sind halt die, die einfach wirklich älter werden, die eine Brille brauchen. Und tatsächlich ist es mir auch schon ganz oft passiert, dass ich bei Unternehmen etwas nutzen wollte, also online etwas nutzen wollte und das nur noch ging mit einer PayPal-Adresse oder mit einer Online-Registrierung und man im Prinzip, wenn man das nicht bedienen kann oder bedienen will, ist man eigentlich ausgeschlossen. Und von daher finde ich auch dieses BFSG, wie es abgekürzt heißt, finde ich das total hilfreich und sollte halt einfach nicht als ein Muss oder so eine Hürde gesehen werden, sondern tatsächlich als eine Chance, um einfach viel, viel besser und viel, viel leichter eben Kunden auch zu erreichen.
Und es ist auch für die wenigsten Unternehmen ist es tatsächlich Pflicht. Also natürlich, es gibt, gerade wenn man im Onlineshop-Bereich ist, da ist es tatsächlich Pflicht. Oder auch wenn man mit Zahlungsdienstleistungen oder solchen Sachen arbeitet. Für viele Unternehmen ist es tatsächlich gar keine Pflicht. Also klar, wenn du Onlineshop hast, ja, oder auch wenn du Finanzdienstleistungen vertreibst oder solche Sachen. Aber wenn du sozusagen die klassische Unternehmenswebseite hast und vielleicht einen Handwerksbetrieb hast oder Coach bist und nicht gerade mehr als 2 Millionen Euro Umsatz machst, das ist nämlich diese Umsatzgrenze, ab da wird es Pflicht. Mhm. Oder 10 Mitarbeiter hast, dann kommst du in dieses Pflichtthema rein. Aber darunter ist es gar nicht. Das heißt, für viele ist es keine Pflicht. Aber dennoch macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil es ja nicht die Frage ist, erfülle ich irgendein Gesetz, sondern wieder die Frage vom Anfang, helfe ich meinem Nutzer, sein Problem zu lösen und mich als Lösung zu sehen.
Absolut. Und da beobachte ich aus Texter-Sicht auch sehr gespannt die Entwicklung. Ich meine, du hast jetzt mehr die Webdesign- und SEO-Brille auf, was ich total gut und spannend finde. Aus Texter-Sicht ploppt jetzt immer stärker das Thema leichte Sprache oder einfache Sprache auf. Das sind ja auch zwei Sprachkonzepte, die ja aus der Behinderten-Selbsthilfe ursprünglich kommen, die aber tatsächlich immer stärker Einzug halten ins Online-Marketing. Ich persönlich sehe es so, dass man dieses Konzept nicht 1:1 übertragen kann, aber dass man ganz viel aus diesem Konzept lernen kann um Texte, ich sag mal, verständlicher zu formulieren, um Texte leichter zugänglich zu machen für potenzielle Kunden. Und ja, experimentiere da auch gerade so ein bisschen rum, wie man diese Brücke zwischen dem, ich sag mal, strengen Konzept der leichten Sprache, was ja sehr regelbasiert ist, hin zu dem modernen Copywriting-Ansatz finden kann. Und ich glaube, dass da noch mega viel Potenzial liegt und ja, beobachte das halt wirklich auch sehr interessiert und gespannt und ja, lass mich mal überraschen, was da so hervorkommt in den nächsten Wochen.
Also das Thema Text, muss ich sagen, finde ich an der Stelle auch sehr spannend, weil wir sehen das ja auch im SEO immer mehr. Und ich meine, SEO und Text, die zwei sind ja quasi verheiratet, kann man sagen. Und das eine geht ja nicht ohne das andere. Und wir sehen das auch nicht unbedingt aus dem Grund, dass wir sagen, okay, es gibt jemanden, der kann das nicht lesen. Was wir halt beobachten, ist, dass wir immer unaufmerksamer werden als Menschen. Dass wir immer schneller Antworten suchen mit immer weniger Aufwand. Also wir lesen, 3 Wörter lesen wir noch, bei 8 Wörtern wird es schon schwierig. Und wenn der Satz 3 Kommas hat, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Lesekompetenz wird immer schlechter, ja, dann kann das viele Menschen gar nicht mehr erfassen.
Bestätigt die PISA-Studie, ja.
aber es hat gar nichts unbedingt mit, der ist zu doof dazu zu tun, sondern es ist einfach, wir haben nicht genug Zeit. Wir sitzen irgendwo in der Bahn, müssen das Problem lösen, ja, jetzt sind wir beide Eltern und wissen, okay, du hast 25 andere Sachen, dann hast du irgendwie noch den Job, dann hast du noch den Hund, dann hast du noch dies, dann hast du noch das und nebenbei brauchst du das und das und das musst du im Internet beauftragen, ja, und dafür brauchst du eine Lösung und das machst du, während du 25 andere Sachen machst. So sieht ja der Alltag der meisten Menschen aus. Und dann hast du halt keine Zeit, so einen schwierigen Fachtext zu lesen.
Ja, richtig.
Und auch keine Nerven.
Richtig. Also es geht wirklich darum, dass man schnell erfasst, worum geht es auf der Website, dass man schnell für sich entscheidet, ist es relevant oder ist es nicht relevant, lese ich weiter, lese ich nicht weiter. Und dann ist halt unser Job, also deiner als Webseitenheldin und meiner als Texterin, dass wir da halt, ich sag mal, jeder gut sein Handwerk umsetzt, sodass der Leser und potenzielle Kunde auf einer Website ja, findet, was er sucht, dass er erkennt, bin ich hier richtig oder bin ich hier nicht richtig, dass er andockt, hängen bleibt. Und von daher sehe ich auch sowohl jetzt eben das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz als auch gutes Copywriting, als auch gutes User Design und SEO eher als eine Chance und nicht als irgendwie eine Pflicht oder eine Bürde für Unternehmen.
Ja, definitiv. Und es kann ja auch, also und das unterschätzen, glaube ich, viele, weil viele Unternehmer nicht auf ihre Zahlen schauen. Es kann ja auch ein sehr guter Weg sein, um regelmäßig Kunden zu gewinnen. Ja, also um zu sagen, ey, ich bin jetzt gerade im Urlaub, aber meine Website, das ist der beste Vertriebler, der arbeitet für mich weiter. So bezahle ich für einen Vertriebler, den bezahle ich 100.000 Euro im Jahr. Puh, wenn ich für eine Website 100.000 Euro im Jahr kriegen würde. Und eine gute Webseite kann tatsächlich Kunden gewinnen, ja, kann Leads anziehen, kann gefunden werden. Ich meine, wir arbeiten selber so, die meisten unserer Kunden kommen über SEO. Ist cool, ja. Also das ist schon eine Arbeitserleichterung. Es ist ein langer Weg dahin, ja. Also
machst du mit deinen Kunden diese Rechnung auf? Also du hast es gerade so schön aufgezeigt, dass eine Website eigentlich wie ein Vertriebsmitarbeiter gesehen und vielleicht auch mal durchkalkuliert werden sollte. Machst du diese Rechnung mit deinen Kunden auf, wenn sie irgendwie argumentieren, warum kostet eine Website so viel, wie sie kostet?
Wir machen ja Projektpreise, wenn wir Projekte machen. Das heißt, ich werde nicht nach Stunden bezahlt, sondern halt einfach, wir sagen, das ist das Projekt. Und wir schauen natürlich, was ist das Ziel des Kunden, wenn er sagt, ey, ich hätte gerne 1 oder 2 Kundenanfragen im Monat mehr, dann kann ich ihm auch sagen, was ist der Wert der Webseite, weil dann kann ich einfach hochrechnen. Ja klar, ich meine, du musst natürlich, du nimmst nicht den Umsatz, den der eine Kunde macht, sondern nimmst davon vielleicht 10%, weil du musst ja auch noch deinen Vertriebsweg hinten dran bezahlen. Und dann sagst du, diese 10%, ja, mal 2 pro Monat, mal 12, mal 5 Jahre, was eine Webseite vielleicht im Schnitt hält, 3 bis 5 Jahre, je nachdem, welche Branche du bist. So, und dann weißt du, was deine Website für einen Wert hat. Ja, und dann musst du dich nicht wundern, wenn du nur 500 Euro für die Webseite ausgibst, dass diese Webseite diese Leistung nicht erbringen kann. So, weil dann einfach diese Gedanken, die dahinter stecken, und die sieht man natürlich bei einer guten Webseite nicht. Ja, das ist wie bei einem guten Produkt, das sieht alles super einfach aus. Oder ich spiele ja auch gerne Klavier. Das sieht immer aus, als würdest du das einfach hinzaubern. Die 400 Stunden, in denen du dich gequält hast mit Üben und Falschmachen, die sieht ja keiner dahinter. Und so ist es ja beim Webdesign auch. Es sieht ja niemand den langen Prozess vorher. Man sieht nur, es ist eine schicke Webseite.
Man sieht auch als potenzieller Neukunde erstmal nicht, was du eigentlich für einen riesen Erfahrungsschatz damit einbringst. Ne? Also ich weiß, dass ihr wirklich sehr, sehr intensiv die Kunden im Vorfeld auch wirklich beratet und abholt. Und gerade eben auch so zum Thema SEO sehr, sehr tief reingeht und bohrt. Und das ist halt was, was ich immer mal wieder bei Kunden beobachte, dass die, gerade wenn sie starten, sagen, SEO ist nicht so wichtig, SEO machen wir später. Ja. Und eben meinen, an der Stelle sparen zu können oder sparen zu müssen. Und meiner Meinung nach, ich hoffe, du stimmst mir zu, ist das komplett der falsche Weg. Also wenn man eine Website aufsetzt, dann lieber am Anfang wirklich ein bisschen mehr Zeit und auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, da aber ein richtig stabiles Fundament bauen, da wirklich sich um alle Elemente, die da reinspielen, Gedanken machen, also Suchmaschinenoptimierung, gute Texte, gutes Design, Technik sowieso, dass die Technik funktioniert, da lieber wirklich ein bisschen mehr Zeit und Geld investieren und dann aber mega gut vom Start wegkommen, als dann so ein Gestückel hinten raus zu veranstalten.
Ja, und SEO ist ja nicht nur, wir packen ein paar Keywords in ein bisschen Text, sondern SEO geht ja schon los. Wie bauen wir die Struktur der Webseite auf, damit Google erkennt, worum es hier geht? Ja, also wie viele und welche Unterseiten gibt es? Das heißt, wir sind quasi an Punkt 1 setzen wir ja schon an SEO an. Also wenn du anfängst mit einem Webdesign-Projekt und nicht erst viel später. Ich kann das verstehen, Keywords ist tatsächlich neben Texten immer das Schmerzthema unserer Kunden. Weil es natürlich sehr schwer fällt. Man hat wenig Vorstellung davon. Also ich finde, das ist super abstrakt, sich vorzustellen, dass 500 Menschen im Monat ein bestimmtes Keyword suchen und vor Google sitzen und das suchen. Aber man muss sich das immer wieder klar machen, dass wirklich irgendwo ein Mensch sitzt, der gibt es ein und der findet jemanden. Und wenn er dich nicht findet, dann findet er halt deine Konkurrenz. Weil gesucht wird trotzdem. Das kann man ja an Zahlen sehen. Ja, wir haben ja Tools dafür, wo man wirklich sehen kann, wie viele Menschen im Monat ein bestimmtes Keyword suchen. Und der Unternehmer denkt immer, ach, naja, die paar Leute, das findet ja eh keiner und das ist für mich nicht so wichtig, es geht nur über Empfehlungen. Das ist aber, na, wenn ich nie ein SEO gemacht habe, dann kann ich auch nicht über SEO gefunden werden, ja. Also, weil es hat nie funktioniert, weil ich es nie richtig gemacht habe, also funktioniert es auch in der Zukunft nicht. Es hat eine ziemlich fiese Denkfalle, wenn man ehrlich ist.
Ja, das ist ein Mindset-Thema und ich kann leider sagen, es gibt auch viele schwarze SEO-Schafe da draußen, die sonst was versprechen und die eigentlich nicht gut erklären, wie SEO funktioniert und was SEO bedeutet.
Ja, und SEO ist keine Raketenphysik. Also es ist kein, wir machen keine Riesenprogrammierung oder so. Also es gibt natürlich so ein paar technische Dinge, ja. Ich könnte jetzt mit so ein paar Fachbegriffen um mich werfen, wie Ahrefs oder Schema.org oder was weiß ich, ja. Mache ich jetzt nicht, nur zum Spaß. Aber basically ist SEO, seinen Kunden zu verstehen und den Schmerz des Kunden zu verstehen und sich zu überlegen, was gibt der in diese blöde Suchmaschine ein? Und sich dann zu überlegen, was habe ich für Antworten für den Kunden, damit der sagt, ah, das ist cool. Weil damit kommt es auch bei Google auf Seite 1.
Ich kann das absolut bestätigen. Ich war mit meiner Familie gerade ein Wochenende in Stockholm und irgendwann sagte der Kleine, ich hätte jetzt Appetit auf eine Pizza, können wir irgendwo Pizza essen gehen? Ja, was machst du? Du schmeißt halt Google an und sagst, ich bin hier an dem Standort, wo ist die nächste Pizza oder Pizzeria? Ja. Und zack, schon kriegst du da Ergebnisse vorgeschlagen. Also ist ein ganz banales Beispiel, aber so funktioniert es ja letztlich. Du gibst was in eine Suchmaschine ein, weil du ein Problem hast, ein hungriges Kind. Und dann ja, hoffst du, dass natürlich die Vorschläge, die dir da Google dann ausgibt, auch was taugen. In unserem Fall hat es was getaugt, das war absolut hilfreich. Und das ist was sich viele Unternehmer eben immer nicht vorstellen können oder nicht vor Augen führen, dass Google ja wirklich zu, ich glaube, 99% die meistgenutzte Suchmaschine ist. Ja. Und dass man halt wirklich, wenn man mit einer Website online geht, sowohl den Kunden als auch die Suchmaschine bedienen sollte.
Ja, definitiv. Und das, also das Pizza-Beispiel ist ein gutes Beispiel, aber das funktioniert tatsächlich auch in jedem anderen Bereich. Also wir haben jetzt Kunden, die machen zum Beispiel Personalberatung, wir haben Kunden, die machen ein ganz cooles Thema, Paarberatung, ja. Wenn es kracht zu Hause und wenn du Probleme mit deiner Familie hast, dann gehst du als Unternehmer nicht aufs Netzwerktreffen und sagst, och, wisst ihr, heute geht's mir echt schlecht, meine Frau hat mir wieder richtig verbal einen übergebraten. Nee, du googelst, ja. Du googelst, wie kann ich meine Ehe verbessern oder wie kann ich mich scheiden lassen oder was auch immer du googelst, ja. Mich hat neulich jemand auf LinkedIn angeschrieben, Scheidungsanwalt, ob ich mich scheiden lassen will. So, nein, will ich nicht, ja. Dann hätte ich es gegoogelt. Mein Gott, mach SEO und schreib nicht random irgendwelche Leute an, ob sie sich scheiden lassen wollen. Das ist voll doof.
Ja, kann man denn als Unternehmer SEO bzw. Webseiten und SEO alleine umsetzen oder sollte man dann schon euch als Spezialisten engagieren?
Na, ich würde sagen, wenn du in deiner Marketingabteilung einen Webdesigner hast, kannst du es selber machen. Wenn nicht, würde ich mir immer Hilfe holen. Also es hat zwei Vorteile. Zum einen hast du natürlich einen Blick von außen. Also es ist ganz schwer von innen heraus, diesen Wurm zu erkennen, über den wir gesprochen haben. Ja, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Du selbst kannst das nicht beurteilen, weil du isst keine Würmer. Du weißt nicht, ob es dir schmeckt. Ja? Und da ist es super hilfreich, mal von außen einen Sparringspartner zu haben, der ein bisschen neutraler drauf schaut. Und ja, das Zweite ist natürlich, du musst die Expertise haben. Also, ne, du kennst es ja mit dem Texte schreiben. Klar kann jeder irgendwie einen deutschen Text schreiben, aber das ist dann kein Copywriting für die Webseite. Ja. So, und wir sehen das selber, viele unserer Kunden wollen Texte selber schreiben und nehmen dann nur einen Feinschliff und tun sich damit wahnsinnig schwer. Also das ist einer der Hauptgründe, warum Website-Projekte länger brauchen oder schwierig werden, ist immer das Thema Text. Weil das einfach, das klingt so leicht, ich schreibe mal einen Text, aber diese vielen Regeln und das viele Copywriting und dann noch das Keyword reinbringen und dann darf es nicht so lange Sätze haben und dann muss es irgendwie cool klingen und was heißt denn überhaupt cool und gefällt es jetzt jemand anderen, dann kommen diese ganzen eigenen Themen rein, die man ja so hat, ja. Das macht es oft wahnsinnig schwer und es ist extrem zeitaufwendig. Und wenn man das rechnet, ja, also wenn du jetzt mal davon ausgehst, irgendwie so kleine Unternehmer, die machen, sagen ja oft, ich starte jetzt, ich mache erst mal selber. Wenn du die Rechnung aufmachst, also wenn wir eine Webseite machen, klar, kommt auf die Größe drauf an, ja, geht irgendwie los bei 10 Stunden und dauert bis zu 150 Stunden. Und wenn du das jetzt rechnest und deinen normalen Stundensatz hinterlegst und überlegst, was kann ich in der Zeit eigentlich tun, womit ich wirklich Geld verdiene, also mein Coaching-Job oder was auch immer, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und ich meine, wir brauchen diese Zeit als Webdesigner. Du brauchst dreimal so lange, wenn du es nicht kannst. So, Minimum, ja. Und dann ist das Ergebnis auch nur halb so gut, weil du einfach nicht.
Unterschreibe ich sofort. Also das sehen halt ganz viele nicht, ne? Sie sehen halt diesen Punkt, das Geld für den Text erspare ich mir, aber eigentlich sehen sie nicht, wie viel Zeit sie tatsächlich dann für die Texte verbrauchen. Und auch KI, ich meine, KI ist ein oder KI-Tools sind ein Hilfsmittel, die können unterstützen, aber die sind noch nicht, meiner Meinung nach, noch nicht so weit, dass sie einen Texter oder einen guten Texter jetzt wirklich komplett ersetzen können.
Ich denke, das wird auch nie der Fall sein. Die Qualität wird nur besser. Also ich sag mal, die in Anführungsstrichen so Billigtexter, ja, die dir irgendwie so einen Text hinpacken, die wird es nicht mehr brauchen, weil dafür kannst du ChatGPT benutzen. Aber wirklich dieses Qualitative, sich nochmal darüber nachdenken, sich die Zielgruppe durch den Kopf gehen lassen, ja, gewisse Ideen einbringen, auch die Strategie zu kennen, das sind halt alles Themen, die kann eine KI nicht. Also alles, was so menschelt, da wird es halt hoffentlich noch sehr lange hängen. Und nichtsdestotrotz ist es ein toller Werkzeugkasten. Aber nur weil ich mir einen guten Werkzeugkasten kaufe, kann ich auch kein Haus bauen. Ja, also.
Absolut. Und das ist also auch immer einer meiner Lieblingssätze. Vor dem Schreiben kommt das Denken. Und das Denken kann dir halt eine KI noch nicht abnehmen, ne? Und das ist auch was, wo meine Kunden immer wieder überrascht sind, dass ich eigentlich, bevor ich die ersten Zeilen schreibe, ganz viele Fragen habe und ganz viel noch konzeptionell mit meinen Kunden arbeite. Und das ist meiner Meinung nach wichtig und wird so schnell auch nicht ersetzt.
Ja, definitiv.
Absolut. Maria, ich weiß, dass du für die Zuhörer ein kostenloses Angebot bereithältst, und zwar ist es euer Website-Check. Erzähl doch mal bitte, wir verlinken es auch in den Shownotes, was der Website-Check beinhaltet.
Genau, also der Website-Check ist eigentlich für alle diejenigen, die sagen, naja, ich denke darüber nach, meine Webseite neu zu machen oder ich frage mich, ob meine Webseite überhaupt bei Google gefunden wird. Also wir beantworten im Website-Check zwei Fragen, nämlich zum einen, wie gut wirst du bei Google gefunden, also unter welchen Keywords, auf welcher Position stehst du, da gucken wir einmal rein. Und wir schauen einmal auf deine Webseite, dem Aspekt Struktur, also wie ist deine Seite aufgebaut. Und es gibt so drei, vier Punkte, die extrem wichtig sind, sowas wie, hast du einen Call to Action, wie lang sind deine Texte, ja, wenn wir beim Thema Text sind. Wie gut verständlich ist das Ganze? Wie gut sprichst du deine Zielgruppe an? Da schauen wir einfach mal die Qualität deiner Seite an. Geben so fünf, sechs Handlungsempfehlungen. Das Ganze dauert also du gibst bei uns, wir schicken ja den Link, glaube ich, mit. Du gibst bei uns einfach deine Webseite ein, suchst den Termin aus und dann machen wir einen kurzen Videocall, roundabout 20 Minuten, halbe Stunde. Genau, und dann gehen wir alles mit dir durch. Kriegst du mal die Ergebnisse, kriegst du auch eine Aufzeichnung hinterher. Das heißt, du hast das Ganze auch einmal für dich nochmal, wenn du es später anschauen willst oder mit jemandem besprechen willst. Genau.
Kann ich definitiv empfehlen. Also alle Zuhörer, die aus dem Bereich B2B kommen, nutzt gern das Angebot. Maria Aust von den Webseitenhelden war das heute im Gespräch. Wir verlinken alle wichtigen Infos in den Shownotes. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Maria, und bin ganz sicher, dass wir uns nochmal hören.
Vielen Dank für die Einladung. Es war wieder ein Fest, mit dir zu schnacken.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich finde es ja verboten gut, dass du zugehört hast und danke dir sehr dafür. Wenn du jetzt ein konkretes Textproblem hast und das gemeinsam mit mir lösen willst, dann vereinbare direkt ein kostenloses Komplizengespräch. Klicke dafür einfach auf den Link in den Shownotes und such dir einen passenden Termin in meinem Kalender aus. Dann stecken wir die Köpfe zusammen und schauen, wie ich dir helfen kann. Versprochen. Bis zur nächsten Folge, grüß dich, deine Textkomplizin.